Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: Erfolgsfaktor Unternehmenskultur. Unser heutiger Gast, Dr. Alexandra Krone. Dr. Krone ist Managing Director bei Game-O-Mat Development. Die Organisationspsychologin begleitet das Unternehmen bereits seit 2017 auf seinem Wachstumskurs und hat die werteorientierte und zugleich agile Kultur maßgeblich geprägt. Hallo Alex!
Hi André, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Welche Aktivitäten, Alex, geben dir in der Freizeit die meiste Energie und Motivation?
Ja, also ich bin ein Kunst- und Design-Freak, kann man sagen. Also Ästhetik ist so ein Thema, das verstehen nicht alle, aber Ästhetik ist so ein Thema, das mich, sagen wir mal, sehr beruhigt. Also es kommt so darauf an, wenn ich viel Stress habe und in so einen inspirierten, aber ruhigeren Modus kommen möchte, dann gehe ich jetzt in Berlin sehr gerne in die Nationalgalerie zum Beispiel. Also das ist eine Art von Inspiration sozusagen, die mich ganz ruhig macht und mich so rausholt aus dem Alltag.
Dann kommst du aus der Kultur eigentlich gar nicht raus, ne? Das heißt, einmal Unternehmenskultur, ja, wofür du lebst, ne? Und dann beruhigst du dich ebenfalls mit einer anderen Kultur, um da neue Impulse zu bekommen, beziehungsweise um dich einfach zu beruhigen, um runterzufahren, richtig?
Ja, genau. Also Kultur ist ein Riesenthema in meinem Leben, in allen Lebensbereichen, das stimmt.
Ja, und das geht bei mir genauso. Ich habe genauso Lust oder Bock auf Unternehmenskultur. Aber was macht denn eine inspirierende Unternehmenskultur überhaupt aus in einem Unternehmen?
Ja, also bei Unternehmenskultur weiß ich jetzt gar nicht, ob ich so auf dieses Attribut inspirierend überhaupt gehen würde, ob ich den Anspruch hätte, sie muss inspirierend sein. Also ich würde wahrscheinlich eher sagen, mir würde es eher darum gehen, dass sie gesund ist, in einem Sinne, dass sie so psychische Grundbedürfnisse auch bedient, Antworten darauf findet. Also das, glaube ich, wäre für mich wichtiger, denn egal wie die Kultur ist, sie wird nicht jeden inspirieren, aber die, die in ihr arbeiten, die wollen ja gesund und zufrieden arbeiten. Und da glaube ich, wenn wir auf menschliche Grundbedürfnisse gehen, dass es so zwei Grundtendenzen gibt, die wir alle kennen. Also ich habe das eben schon gesagt, als es um Kultur ging, dass es mich beruhigt. Also es wäre so die Tendenz Stabilität, Sicherheit. Und dann gibt es so eine andere Richtung. Inspiration wäre eher so etwas, wenn man das in dem Begriff hört, wo man sagt, ja, da geht es um Dynamik, um Spannung. Und ich glaube, eine gute Kultur, eine gesunde Kultur, die findet Antworten auf beide Bedürfnisse. Also sowohl auf Dynamik, ein Dynamikbedürfnis, als auch auf ein Stabilitätsbedürfnis.
Ja, also Grundbedürfnisse im Endeffekt. Ne? Aber wie wichtig ist es denn, so eine Unternehmenskultur für das Unternehmen, für den Erfolg eines Unternehmens? Wie wichtig ist das?
Naja, wir kennen ja, glaube ich, alle noch dieses Zitat von Peter Drucker, ne, das ja mittlerweile schon recht abgegriffen auch ist. Also Culture eats strategy for breakfast. Ne? Und ja, es ist abgegriffen, aber ich würde es immer noch so ganz dick und fett unterschreiben. Für mich persönlich ist es der elementarste Faktor für den Unternehmenserfolg. Man sieht das, wenn wir mal ein Beispiel nehmen wollten, zum Beispiel am Thema Offenheit für Veränderungen. Ich kann ganz tolle strategische Veränderungsziele haben, aber wenn die Mentalität nicht da ist, die Veränderung trägt, dann kann die brillanteste Strategie nicht greifen. So, und das kennt, glaube ich, jeder, dass man kommt in ein neues Unternehmen, man will viel verändern. Es gibt dann so eine Mentalität von Veränderungsangst und man kommt nicht so, biegt nicht so richtig um die Ecke mit dem, was man will. Und das liegt dann an der Kultur. Und ja, da kann man tolle Ziele haben, kommt aber dennoch nicht weiter. Ne? Also ganz elementare Bedeutung.
Das heißt, so wie ich das verstanden habe, sollte diese Unternehmenskultur von oben nach unten erstmal gelebt werden. Das heißt, wir fangen im Endeffekt beim Kopf an, bei der Geschäftsführung. Und wenn die sich schon nicht einig sind in dem Bereich oder jeder selber sich nicht einig ist mit sich selber, ist es schwierig, eine gute Unternehmenskultur überhaupt zu haben, beziehungsweise zu leben und vorzuleben.
Ja, ich bin schon Verfechter dieses alten Spruchs, die Treppe kehrt sich von oben sozusagen.
Okay.
Also ich glaube gerade im Thema Werte und Kultur, dass es nicht so sehr viel hilft, wenn das Team viel will, aber ständig gegen Widerstand der Führungsebenen an kämpft. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie hierarchisch funktioniert das Unternehmen. Es gibt ja auch holokratische Kulturen mittlerweile, solche Systeme. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber sag mal so, in Unternehmen, wo es noch eine Hierarchie gibt, würde ich schon sagen, ist es wichtig, dass die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die Inhaber sich sehr genau überlegen, wie soll das Unternehmen sein und wie kann ich auch mit vollem Herzen dahinter stehen. Denn das ist ja so beim Führen eine große Herausforderung. Man muss immer wissen, das habe ich in meinem Werdegang hoffentlich erlebt, alles, was ich tue, alles, was ich sage in einer Führungsrolle, wird am Ende schon dahingehend verprobt. Also man hat es da genau im Fokus. Wie ernst meint sie es eigentlich oder eher mit der Kultur? Das heißt, die Frage, wie ich mit Menschen umgehe, die die Kultur mit Füßen treten oder welche Menschen ich im Unternehmen einstelle oder wie ich mich selber verhalte, steht in einem großen Fokus zu der Frage, ist eine Verprobung. Meint sie es ernst oder redet sie nur? Und das muss man wissen. Insofern haben Führungskräfte dann eine Riesenhebelwirkung in potenziell beide Richtungen. Ja.
Und wenn uns jetzt die Zuschauer, Zuhörer jetzt diesen Podcast also verfolgen und sagen, Mensch, das ist eine interessante Geschichte, da würde ich erst mal loslegen. Welche Schritte wären erforderlich, gerade von der Führungsebene? Was muss ich als erstes machen, um eine positive Unternehmenskultur überhaupt zu etablieren? Also das erstmal in Gang zu setzen, den Stein ins Rollen zu bringen. Alex?
Ja, du sprichst jetzt von Schritten. Man kann Schritte sagen, man kann aber auch vielleicht Prinzipien sagen, weil ich glaube, die verlassen einen im Laufe der Zeit nie. Also ich habe da viel dazugelernt über die Jahre, das muss ich schon sagen. Ich habe in einigen Unternehmen eben auch Kultur mitentwickelt und begleitet habe und dann als Führungskraft natürlich sozusagen weiterhin getragen habe. Und ich glaube, es gibt drei Prinzipien, so würde ich es mal beschreiben, die man aus meiner Sicht beherzigen sollte. Das erste ist Klarheit. Das ist das, was wir eben beschrieben haben. Wir müssen gucken, dass wir ein Wertefundament uns sehr wohl überlegen und es dann auch sehr klar explizit machen, beschreiben. Für jeden transparent, nachvollziehbar und klar. Sodass so man so die, sagen wir, das Grundgesetz des Unternehmens oder die Unternehmensverfassung so ein Stück weit. Und das ist, da würde ich mal sagen, das ist so das erste, Klarheit. Damit fängt es an, Fundament legen, es explizit machen. Das zweite ist dann Konsistenz. Und das ist meistens das, aus meiner Sicht, woran es am allermeisten scheitert. Denn dann geht es nicht mehr darum, ich weiß, wer ich bin, sondern auch, ich tue, was ich sage. Und das ist in meinen Augen häufig dann, da blättert es dann häufig ab. Ist auch menschlich und normal. Aber es ist ein ganz wichtiges Prinzip, das man sich, glaube ich, so als Führungskraft immer wieder in den Kopf rufen sollte. Die Werte oder die Kultur auch konsistent zu führen. Heißt, ich verhalte mich Werte analog sozusagen möglichst häufig, möglichst viel und reflektiere mich da auch. Und das Dritte, finde ich, ist so eine Art von Proaktivität. Ich habe Werte grundgelegt, ich meine das auch ernst damit, aber ich muss auch immer wieder bereit sein, die Werte proaktiv zu verändern, verändern zu wollen. Immer mal wieder zu eine Retro zu machen und zu schauen, passt es eigentlich noch? Hat sich da draußen so viel verändert oder hier drin? Also Veränderung als Routine zu begreifen und zu sagen, wenn ich das Wertefundament auflege, dann weiß ich eigentlich schon, hier werden sich auch Dinge verändern und da muss ich auch nicht weinen oder böse sein, sondern das ist ein ganz normaler, iterativer Prozess sozusagen. Das wären so die drei Dinge, die ich jedem ans Herz legen würde, mitzudenken oder sehr stark zu leben.
Was ist denn, mir kommt ja so gerade so eine Idee, Alex. Wenn ich sage, ich möchte jetzt also wirklich an die Unternehmenskultur rangehen, macht es denn Sinn, die Mitarbeiter einfach mal zu befragen? Egal in welcher Form. Und sagen, wie stellt ihr euch denn eine gute, gesunde Unternehmenskultur vor, wo ihr euch noch besser fühlt, wo ihr vielleicht noch mehr Leistung bringen könnt und so weiter? Gibt es da Beispiele für?
Also gut, wenn wir jetzt in der Phase sind, wo wir die Werte grundlegen, das hatte ich ja schon gesagt, da bin ich schon der Auffassung, dass die führend tätig sind, die denen das Unternehmen gehört, dass das der erste Schritt ist, dass sie sich überlegen müssen, stellen sie sich im Groben vor. Aber dann, und das haben wir hier auch so gemacht, ist es damals, als wir 2018 war es ja, das alles sehr klar grundgelegt haben, ist es natürlich klar, ist natürlich gut, über Fokusgruppen, über Mitarbeitergruppen das auch zu verproben und zu sagen, okay, so sehen wir uns, seht ihr uns auch so? Denn ohne dies ist ja nichts gewonnen. Dennoch kann ja der Fall da sein, dass die Geschäftsführung, der Inhaber des Unternehmens, die Inhaberin, sagen, aber trotzdem ist es das Team sieht es heute noch nicht, aber trotzdem ist es meine Vision, meine Leitplanke in der Führung für das Unternehmen. Und dann versuche ich dennoch, also dann trete ich dafür ein, positioniere mich dafür und versuche das dem Team zu zeigen, welchen Wert der Wert hat. Auch das ist eine Richtung. Ich glaube nicht, dass es immer von vornherein, das ist nicht so meine Überzeugung, für alles ein hundertprozentiges Commitment geben muss. Das gibt es auch meistens realistisch nicht. Aber natürlich muss es immer wieder einen Rückbezug auch aufs Team geben, in diesen Prozessen auf jeden Fall, ja.
Ja, also das Team mitnehmen, ja,
ja.
Mit dieser Sache immer wieder
Ja,
einbeziehen.
Mit dem Begriff mitnehmen bin ich immer ein bisschen kritisch, weil der klingt schon so, wie soll ich das sagen, als würde, also so, der hat beinhaltend ein Gefälle, ne? Also
Ja.
mitnehmen beinhaltet tatsächlich dann immer so ein Gefälle im Prozess. Also ich würde sagen, einfach kollaborativ einbeziehen, ne? Das, so würde ich es
Ja.
vielleicht formulieren, ne? Mitnehmen ist noch so ein Begriff aus so einer früheren Managementwelt, finde ich immer, wo man jemanden so ein bisschen im Mutter-Kind-Schema an die Hand nimmt und sagt, ich nehme dich jetzt mal mit auf den Jahrmarkt oder in den Supermarkt.
Ja, okay. Ich wollte jetzt auch nicht als Tramper oder so im Auto einsteigen. Das ist ja alles schon vorgefertigt, sondern es ist eine Mitarbeit natürlich auch notwendig von allen. Nur so kann eine Unternehmenskultur, so verstehe ich es wenigstens, vernünftig gestaltet werden. Ne? Und das ist natürlich, ist ja auch kein Projekt, sage ich immer, ist eine Mission als solches. Ne? Man muss immer wieder dranbleiben an diesen
Genau,
Themen.
Genau, es hört nie auf, ja.
Ja, so ihr macht ja Softwareentwicklung. Ihr, soviel ich weiß, habt ihr im Spielemarkt bestückt ihr mit Software entsprechend, Game-O-Mat. Und ihr habt natürlich sehr viele Softwareentwickler, Designer und so weiter. Ne? Habt ihr die alle im Büro in Berlin oder wo habt ihr die?
Nee, wir tatsächlich seit einigen Jahren nicht mehr. 50% unserer Leute arbeiten tatsächlich, oder über 50% mittlerweile schon, full remote. Das heißt, die tauchen ja fast nie, höchstens zum Sommerfest oder zur Weihnachtsfeier, im Büro auf. Die leben irgendwo in Deutschland oder auch Europa, also in bestimmten europäischen Ländern. Soweit geht das. Und dann gibt es einen anderen Teil, die anderen 50%, die Office-Fläche, die wir ganz bewusst vorhalten, aber wir das Wert darauf legen, dass das eine Begegnungsfläche bleibt. Wir müssten das nicht. Wir können auch sagen, wir gehen alle full remote. Das war aber eine bewusste Entscheidung, das so, das vorzuhalten. Die andere Hälfte entscheidet sich jeden Tag freiwillig und frei, wo sie arbeiten möchte. Und das ist so ein ganz wichtiges Prinzip bei uns. Es gilt die freie Arbeitsplatzwahl. Ich kann von zu Hause arbeiten oder ins Office kommen und kann das sozusagen activity-based einstellen, so wie es für mich passt.
Das ist ja interessant. Wenn man jetzt so den ganzen Trend verfolgt, post-Corona, viele Unternehmen sagen wieder Homeoffice, das ziehen wir alles wieder zurück. Die Deutsche Bank war letztes Mal in der Presse, die KfW ebenfalls als Bank präsentiert. Die sagen, sie gehen einen Schritt weiter, die bieten sogar 20 Tage, glaube ich, Workation sogar an, dass man im fernen Ausland irgendwo arbeiten kann, Urlaub machen kann und so weiter. Also da sind so krasse Unterschiede im Endeffekt. Ja. Aber wie beeinflusst denn überhaupt so hybride Arbeitsmodelle die Unternehmenskultur? Stärkt die oder schwächt die?
Ja, ich finde die Diskussion zu dem ganzen Thema, die ist ja wirklich sehr wild, aber manchmal auch wirklich sehr, manchmal polemisch, manchmal auch verflacht, finde ich. Also was ich ein bisschen naive Annahme finde, ist, dass das Arbeitsmodell jetzt über die Güte der Kultur entscheidet. Also ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, entweder ist es so, dass das Unternehmen hohen Fokus auf Unternehmenskulturen hat und nimmt und dann ein Arbeitsmodell findet, das dazu passt und dann sind die meisten, glaube ich, auch ganz happy. Oder es ist eben von vornherein kein hoher Fokus auf Kultur da gewesen und jetzt sorgt die Remote-Arbeit oder die hybride Arbeit nur dafür, dass es unter dem Brennglas deutlich wird. Ich kenne die gleiche Diskussion übrigens noch von vor 20 Jahren, als es um Vertrauensarbeitszeit ging. Da war das auch so, da habe ich in einem größeren Unternehmen mal Vertrauensarbeitszeit eingeführt. Und dann hieß es immer, das geht nicht und die eine Seite nutzt die andere aus und so weiter. Und dem war immer gar nicht so, sondern was aber so war, war, dass in den Bereichen und Abteilungen, wo es schon vorher ein Problem gab mit Führungskultur, das nochmal riesendeutlicher wurde. Also da immer, wo Systeme freier werden, werden Führungsproblematiken zum Beispiel sehr deutlich. Und deswegen kann man nicht sagen, hybride Arbeit macht eine Kultur besser, stärker, schwächer, sondern naja, das Arbeitsmodell sollte zur Kultur passen, das sollte alles wohl überlegt sein und man sollte einen hohen Fokus drauf haben. Es gibt Präsenzkulturen, das wissen wir beide auch, alte klassische Präsenzkulturen, die hochtoxisch sind. So, darüber redet in der aktuellen Diskussion niemand. Es geht jetzt immer nur darum, wie Remote-Arbeit Kreativität zerstört, Kommunikation zerstört und so weiter. Und das halte ich ganz offen gesagt für Bullshit. So, ich glaube, das ist ein vorgeschobenes Argument.
Ja, und ich glaube auch, die Medien schlachten das natürlich aus, auch darüber hinaus. Ne? Egal, wie die Kultur aussieht, aber das sind tolle Wörter. Aber wir unterhalten uns aber gar nicht über Effektivität und Produktivität. Ja, das kann man, und gerade bei kreativen Berufen ist das natürlich unheimlich schwierig, denke ich mal. Ja, ich denk mal, wenn ich bei euch als Designer eine Figur zeichnen muss, habe die Aufgabe, dann kann das sein, dass ich innerhalb von einem Tag mache oder ich brauche eine ganze Woche dafür. Das hängt natürlich auch mit meinem Spirit und meinem Wohlfühlen entsprechend auch zu tun. Das kann man nicht messen. Ne?
Nee, also genau, aber
nicht hundertprozentig.
Genau. Aber ich glaube, der Designer, der hätte auch im Office, seien wir ehrlich, eine Woche gebraucht, wenn er, weil, seien wir auch ehrlich, also wer will in einem Unternehmen leben, in dem die Führungskraft daneben steht und die Peitsche schwingt und darauf achtet, ob jetzt hier auch schnell gearbeitet wird. Das sind ja alles auch Bilder. So hat es ja auch vorhin, also gutes Leadership ist nicht davon abhängig, aus meiner Sicht, auf welchem Kanal es stattfindet. Gutes Leadership hat was mit Haltung zu tun und mit vernünftigen Methoden, die man einsetzt.
Ja, und da hast du ja, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, auch eine Akademie aufgebaut, dass dieser Schritt auch einfacher wird. Erzähl doch mal, was habt ihr da genau gemacht?
Ja, genau. Wir nennen es die Game Academy, so abgestimmt auf unseren Unternehmensnamen, damit es auch einen eigenen Wiedererkennungswert hat. Ja, also es war so, dass wir Remote-Arbeit, wie gesagt, eingeführt haben vor rund 4 Jahren und dass wir Pulsabfragen gemacht haben in der kompletten Einführungsphase, um zu sehen, sind die Leute damit auch zufrieden, finden die das wirklich gut oder finden nur die Führungsebene ist irgendwie gut oder richtig, weil es uns ja übrigens auch unseren Recruiting-Pool vergrößert hat. Wir können ja viel breiter suchen, wenn wir Kräfte brauchen. Das ist also ein strategischer Vorteil. Trotzdem hätte es ja sein können, dass das Team sagt, das ist nichts, wir kommen nicht klar. Team weit verstanden, Führungskräfte und Team. Und dann haben wir gesagt, wir sind erstmal offen. Wir haben das sehr gut vorbereitet, wieder Prinzip Klarheit, Kodex gemacht, wie soll unsere Remote-Arbeit funktionieren, haben uns auch extern beraten lassen und so weiter, haben das eingeführt und dann haben wir Zufriedenheitsumfragen gemacht. Und dann war es regelmäßig so, dass 90% der Antwortenden gesagt haben, lass das bloß so, wir finden das cool, das ist gut, das funktioniert toll, wir sind auch produktiv und so weiter. Aber es gab in den offenen Anmerkungen immer so Themen wie, also Freiraum finde ich gut, aber wie lerne ich denn jetzt die neuen KollegInnen schnell kennen? Und ja, wir haben auch ein bisschen viel Meetings pro Tag und so. Und dann habe ich da immer gestanden und gedacht, ja, gut, verstehe ich all die Themen. Aber in unserem Unternehmenskodex zur Remote-Arbeit steht, Remote-Arbeit fußt auf Vertrauen und auf Selbstorganisation. Das ist der Deal. Wir vertrauen uns, aber jeder bringt sich auch gut selbstorganisiert ein. Das heißt, wenn ich einen neuen Kollegen kennen will, dann verabrede ich mich mit ihm. Und wenn ich meinen Tag organisieren muss, dann mache ich auch da, setze ich selbstorganisiert Impulse, reflektiere mich und gucke, was für mich passt. Und bringe mich ein. Das ist bei uns ja alles möglich. So. Und da habe ich dann so ein Gap gespürt und habe gesehen, also die bisherige Sozialisation in Schule, in anderen Unternehmen, im bisherigen Werdegang stärkt die Selbstorganisation offenbar nicht so, dass jetzt so ein Full Remote oder so eine Freiheit auch, der Nektar der Freiheit auch voll ausgeschöpft werden kann. Und dann gehen ja viele Unternehmen dahin, dass sie dann sagen, ja gut, dann machen wir jetzt viel Eventmanagement. Hier Kletter-Event, da Party, damit ihr euch kennenlernt. Und also so viel Versorgermodell. Und das wollte ich nicht, weil das passt nicht zur Selbstorganisation. Aber ich habe verstanden, dass es da einen Bedarf gibt. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen kein Eventmanagement, sondern Personalentwicklungsformat. Und das ist die Game Academy. Das ist ein Learning- und Development-Format für die Zusammenarbeit in flexiblen Umgebungen. Was einen Schwerpunkt nimmt in Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Also das heißt, da geht es genau darum, wie kriege ich eigentlich Empathie und Beziehungskompetenz auch im hybriden Format hin? Geht das eigentlich? Also Perspektivwechsel zum Beispiel zu üben, solche ganz simplen Dinge, hat nichts
mit Kanal zu tun. Kannst du ein Beispiel mal geben unseren Zuhörern?
Naja, zum Beispiel jetzt für das Empathie-Thema? Oder,
ja, mach das mal.
Ja, also wir haben in der Game Academy zwei Deep Dives, so nennen wir das. Also sind zwei Module und das eine heißt eben Empathie und Beziehungskompetenz und das wird extern moderiert und da gibt es verschiedene, sagen wir mal, Trainingsmethoden, wie man eben im Tandem zum Beispiel, also ich trainiere das jetzt nicht selbst, aber wie man im Tandem einen Perspektivwechsel üben kann. Das fängt natürlich erstmal da an, dass ich überhaupt erstmal ein Bewusstsein bekomme für die Tatsache, was Einfühlungsvermögen, Empathie, Perspektivwechsel eigentlich ist und wie das der Kommunikation hilft. Es ist ja nicht so, dass jeder das rein theoretisch nun schon reflektiert hätte und dann nur noch praktisch umsetzen muss. Also es fängt da an, dass wir erstmal ein Bewusstsein erzeugen. Was macht psychologische Sicherheit mit einer Organisation? Wie kann ich selbst dazu beitragen, dass Menschen sich psychologisch sicherer fühlen? Jeder hat seine eigene Wahrheit. Das ist auch eine große Erkenntnis für viele, dass nicht meine Wahrnehmung die Wahrheit ist, sondern dass das manchmal schon auch das Problem ist in Konflikten oder schwierigen kommunikativen Situationen. Und dann wird es geübt, in Tandems, mit Hausaufgaben nach den Modulen, mit Transferaufgaben im Alltag, mit kleinen Coachings, die es hinterher gibt. Die Akademie hat dann Learning Nuggets, vertieft nochmal Themen, die laufen dann virtuell. Die Deep Dives machen wir bewusst in Präsenz, sodass dann auch Begegnung möglich ist. Also es ist ein buntes, ganzheitliches Programm. Wir haben Leadership Circle, wo wir uns als Führungskräfte gegenseitig spiegeln, uns mit kollegialer Fallberatung unterstützen. Es ist also, die GERM Academy ist ein riesen Pool, der eigentlich alle Zielgruppen im Unternehmen bedient, mit unterschiedlichsten Formaten, mal in Präsenz, mal virtuell, aber immer mit dem Fokus Selbst- und Sozialkompetenz in allen Facetten.
Ja, und das können sich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, können sich das dann im Monat aussuchen, wie sie und was sie machen, dass ihr dann Stundenkontingente zur Verfügung stellt oder wie ist das? Das muss ja
Ja,
irgendwie organisiert
also
sein oder
auch
kann ich
da geht auch
selber?
da, ja, genau. Also ein Modul ist tatsächlich, es gibt nur ein Modul der GERM Academy, das Pflicht ist. Das ist das Meet and Grow, das ist das Onboarding-Modul. Da geht es eben, haben wir eben gesprochen, um unsere Werte, um die nochmal zu reflektieren, auch zu schauen, wo habe ich vielleicht auch Reibung mit den Unternehmenswerten und mit meinen eigenen Werten und so. Und da wollen wir, dass das ist so ein Tag, da wird in kleinen Gruppen das alles reflektiert, auch moderiert. Und das macht jeder. Das ist sozusagen kein Wahlmodul. Alle anderen Dinge, das haben wir auch überlegt, sollte man eigentlich Empathie nicht Pflicht verschreiben sozusagen, aber das machen wir nicht, weil wir daran glauben, dass Freiwilligkeit den Lernprozess eher unterstützt. Und das heißt, ja, ich kann mich freiwillig zu diesen Dingen im Jahr anmelden. Das unterliegt jetzt nicht. Wir machen das schon so, dass wir das in unsere Entwicklungsdialoge einbinden, wenn also eine Führungskraft sieht, naja, das wäre jetzt, Max Mustermann hat jetzt besonders Bedarf im Thema Self-Care oder im Thema Resilienz oder im Thema Empathie. Dann, dass man das im Gespräch einfach auch nochmal miteinander bespricht und sehr nahelegt, aber letztlich ist die Anmeldung zu diesen Dingen dann freiwillig. So ist das, ja.
Interessant. Und das kann ja mal weitergeführt werden. Das heißt, immer wieder neue Module können dann
Auf jeden Fall, ja.
entsprechend dann reingesetzt werden und dass die Mitarbeiter das immer entsprechend weitermachen. Wird das dann irgendwie
Ja.
gemessen? Habt ihr da ein
Ja.
Messtool, wie häufig das genutzt wird und so weiter? Das macht ihr
Ja,
regelmäßig, also
wie
bei
häufig
Erfolgskontrolle.
sowieso? Aber wir messen nach jedem, ja, Erfolgskontrolle jetzt nicht nur über die Häufigkeit, sondern nach jedem Modul bei definierten Lernzielen, wie der Zielerreichungsgrad ist und auch wie die Gesamtzufriedenheit mit dem Modul war. Und wir haben jetzt auch schon nach einem Jahr auch schon Dinge verändert. Wir haben ein Modul etwas verlängert, weil die Leute gesagt haben, wir wollen da mehr Zeit für Gespräch. Oder Themen mal mit reingebracht. Wir gehen demnächst nochmal auf das Thema Diversity nochmal stärker ein und so weiter. Also es ist ständig im Wandel. Das kommen wir wieder auf mein Prinzip der Proaktivität. Also auch da ist es iterativ ständig in Bewegung. Ja.
Ja, und das muss es auch sein, weil das Leben verändert sich schneller, als wir denken. Und ich denke mal, das kann man nicht einfach aufsetzen und dann so schlummern lassen, ne? Das
Ja.
bringt keinem weiter. Und das ist mit der Unternehmenskultur genauso. Ja, das gehört ja mit zu eurer
Ja.
Unternehmenskultur auch dabei. Und das muss weiter gelebt werden. Ne?
Genau.
Du hast mir erzählt, dass du ebenfalls als Dozentin an der Universität unterwegs bist. Da würde mich mal interessieren, welche Kernbotschaften sollen denn Studierende über das Thema Personalauswahl mitnehmen, nicht
Genau,
Personalausweis?
Personalausweis, da könnte ich in Berlin viel zu sagen, aber ich habe schon große Kompetenzen erworben. Nee, aber genau, ich mache immer noch sehr gerne einen Lehrauftrag. In dem Fall ist es eine Hochschule, also ein etwas praxisorientierter Kontext. Auch Dualstudierende, die dann auch schon in der Praxis sind und parallel noch studieren. Und da geht es um Personalauswahl. Und Personalauswahl, wir haben ja über Unternehmenskultur gesprochen, ist ja nun mal, also zumindest sehe ich es so, eines der zentralsten Felder, um Unternehmenskultur zu gestalten. Ne? Also neben vielleicht noch Leadership-Kultur und so weiter, ist, glaube ich, Personalauswahl, weil es eben das Eingangstor ins Unternehmen ist. Und da, glaube ich, in der Praxis sehr viele Möglichkeiten häufig vergeben werden, da genauer auch im Sinne der Kultur hinzuschauen. Und was ich den Studierenden immer mitgebe, ist eben einmal, das ist das zentrale Eingangstor ins Unternehmen. Sie da also auch, wenn Sie als PersonalmanagerInnen da unterwegs sind später, unheimlich viel Gestaltungshebel haben. Also das ist vielen gar nicht so bewusst, weil Personalauswahl häufig noch aus so einer, weiß ich nicht, Administrationsbrille, habe ich manchmal den Eindruck so betrachtet, muss halt sein, braucht halt jemanden, such mal für zwei Gespräche in irgendeiner Natur und dann stellen wir ein. Mühsam, aber es ist ein strategischer Hebel. Und so, das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das ist auch ganz entscheidend, dass ich dass es in der Wissenschaft so viel Erkenntnisse gibt über die Frage, wie man Personalauswahl gut gestalten kann, valide gestalten kann, die in der Praxis meinem Erleben nach in den letzten 20 Jahren weitestgehend vollständig ignoriert werden. Also das heißt, wie viel Hebel ich auch habe über gute Methoden, das Eingangstor ins Unternehmen eben auch scharf zu stellen sozusagen. Das nutzen viele gar nicht, weil sie das immer noch für so ein weiches Feld halten, in dem es vielleicht keine Erkenntnisse gibt, aber die gibt es und die kann man nutzen, diese Werkzeuge kann man an Einsatz bringen und für sich nutzbar machen.
Ja, und da liegen wir mit unserem Kandidatenportal Hidden Candidates natürlich genau richtig, wo wir die Werte erstmal erfragen bei den Kandidaten und mit der Unternehmenskultur des Unternehmens abchecken, weil das ist erstmal das A und O. Und bei mir wäre da noch die Frage, dann gibst du sicherlich die Basis den Studierenden mit strukturierte Interviews. Die gibt es bestimmt auch nicht in jedem Unternehmen. Ne? Das habe ich so in den letzten 6 Jahren erfahren, das wie strukturierte Interviews. Ne? Das ist oftmals noch ein Fremdwort in den HR-Abteilungen. Ja. Wie sind deine Erfahrungen da?
Absolut, genau. Also es wird ja, werden häufig, ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob du im Konzern bist oder im Mittelstand schon kleinen Unternehmen, aber es werden eben häufig einfach freie Gespräche geführt und mit dem Argument, das Bauchgefühl, das sogenannte Bauchgefühl, das sehe ich immer ganz kritisch, dass den Begriff und auch diese Vorstellung davon, dass es, was ist das eigentlich und so. Ich habe Erfahrung, ich habe Bauchgefühl, ich stelle schon die richtigen Leute ein. Und das funktioniert, die Forschung weiß das seit über 100, also es gibt Meta-Analysen, die 100 Jahre Forschung zusammenfassen und da sieht man, das stimmt nicht. Man hat halt Glück, wenn es dann mal passt und übersieht die vielen Fälle, in denen es nicht gepasst hat und unterschätzt die. Und strukturierte Interviews, ja, da muss man halt ein bisschen Mühe und Gehirnschmalz investieren, indem man dann mal erstmal ein Anforderungsprofil schreibt und das eben nicht nur fachlich, sondern wie du sagst, auch überfachlich kulturell. Ganz, ganz wichtig, je nach Rolle immer wichtiger. Im Führungsbereich zum Beispiel super wichtig, weil da geht es ja um Fachlichkeit gar nicht mehr in dem Maße. Und dann muss man das Interviewverfahren darauf abstimmen und sich wirklich auf Dinge konzentrieren, die erfolgskritisch sind und nicht irgendein Zeug fragen und jedes Mal was anderes. Und was mir auch immer auffällt, ist, dass strukturiert auch immer verwechselt wird mit standardisiert. Also strukturiert bedeutet ja, ich richte es an einem Anforderungsprofil aus. Standardisiert bedeutet nur, ich mache es gleicherweise, aber ich kann es auch in jedes Mal in gleicher Weise sehr schlecht machen. Aber strukturiert ist eben wichtig. Also ich weiß, was ich mir einkaufen will und stelle genau die Fragen, auf die es ankommt. Und wir machen das hier in Form eines werteorientierten Interviews tatsächlich. Also wir sind da, André, sehr auf einer Wellenlänge, glaube ich. Weil wir jede Frage in unserem Interview tatsächlich einen Bezug hat zu den Core Values. Also das ist alles klar zugeordnet und sehr wohl überlegt und hat dann, der Cultural Fit hat hier genau die gleiche, bekommt ein eigenes Gespräch zugestanden und hat genau die gleiche Bedeutung wie die Fachlichkeit. Also 50-50.
Ja. Also leider werden immer noch Äpfel mit Birnen verglichen, leider. Und dann kann es sein, dass wir da mal sehr oft faule Birnen dabei haben und da im Endeffekt unheimlich viel Geld verbrannt wird, so sage ich es immer so einfach mal gehalten.
Anstatt Geld und Kultur, wirklich, ne? Geld und Kultur
wird verbrannt. Genau. Und Reputation auch, ne? Wenn du dauernd die Leute wechselst, was denkt der Kunde denn dann? Ne? Du meine Güte, was ist denn da? Schleudersessel oder was wird da eingeführt irgendwo? Anstatt ein guter Beruf, ein guter Bürostuhl, wo man gut drauf sitzen kann. Ja, und lange drauf sitzen kann und hoffentlich auch gute Leistungen bringt. Ich danke für die tollen Impulse, Erfolgsfaktor Unternehmenskultur ist wichtiger denn je, habe ich auf jeden Fall aus unserem Gespräch mitgenommen. Herzlichen Dank.
Ja, ebenso. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, André.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.